Ja, mein Name ist Johannes Lichti. Ich bin Mitglied des Stadtrates, aber ihr seid hier auf einer Veranstaltung, ich habe es vorhin schon gesagt, der sogenannten Wahlplattform Dissidentin in Dresden. Der Anlass unserer heutigen Veranstaltung ist aktueller, nämlich die allgemeinen Asylrechtsverschärfungen. Das habt ihr sicher alle mitbekommen. Es gibt dort ganz viele Art auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene. Auf deutscher Ebene gibt es seit ungefähr 2 Monaten den Entwurf eines sogenannten, ich habe mir das aufgeschrieben, Rückführungserleichterungsgesetz. Das klingt also ganz toll. Es geht um leichtere Abschiebungen, schnellere Abschiebungen. Wir werden dann, denke ich, auch sehen, dass das eigentlich ein Einknicken der Ampel vor der rechten Hetze war. Die, sage ich mal, dann auch ihre eigenen Blüten treibt. Und diese Blüten sind, glaube ich, schon sehr interessant. Und um eine Blüte soll es heute gehen. Ich würde jetzt mal euch versuchen zu nerven, indem ich versuche, jetzt wirklich das rechtlich ein bisschen zu erklären, weil es, glaube ich, exemplarisch zeigt, mit welchen Mitteln und Methoden, auch mit welchen hinterhältigen Methoden, kann man fast sagen, dort hier Rechtspolitik gemacht wird. Das aktuellste ist also das sogenannte Rückführungserleichterungsgesetz. Ihr habt vielleicht davon gelesen, das Bundesinnenministerium hat eine sogenannte Formulierungshilfe den Regierungskoalitionen der SPD, der Grünen und der FDP zugesandt. Das muss man erklären. Also eine sogenannte Formulierungshilfe ist ein Text aus dem Ministerium, das bestimmten Fraktionen, in der Regel den Regierungsfraktionen, so an die Hand gegeben wird, in der Absicht, dass die das dann im Bundestag als Gesetz beantragen. Ich habe euch das jetzt nicht mitgebracht, diese Formulierungshilfen, die sind also meistens 10, 20, 30 Seiten lang, da steht dann nur A, klein b, es wird geändert, klein b, aus allen klein a, also das ist unlesbar, es ist für Laien absolut unverständlich, unlesbar, und ein Jurist muss sich da mehrere Tage damit beschäftigen, um zu verstehen, was eigentlich dort gerade beabsichtigt ist. Und da gab es einen sehr kompetenten Menschen, das war der Herr Werdermann, der ist Anwalt bei der sogenannten Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Der hat sich, glaube ich, als erster diesen Entwurf mal genau angeguckt und der ist dann auf ein Riesending gestolpert, hat es dann der Süddeutschen Zeitung, dem Ron Steinke, gesteckt und der hat dann, ich glaube, Anfang November einen großen Artikel dazu geschrieben und nur auf die Art und Weise kam das überhaupt an die Öffentlichkeit, sonst wäre das wahrscheinlich still, heimlich und leise einfach in den Bundestag eingebracht worden, einfach verabschiedet worden und dann hätten die Staatsanwaltschaften dann anfangen können zu arbeiten, ohne dass es irgendeine öffentliche Debatte gegeben hat. Was war sozusagen der Sinn dieser Formulierungshilfe? Er sollte für Seenotretter, aber auch nicht nur für Seenotretter, sondern für alle zivile Helfer, die an den EU-Außengrenzen Flüchtlingen helfen, die kriminalisieren und die im Grunde zu Schleusern erklären. Ich versuche euch dann noch näher zu erklären, wie und mit welchen Winkelzügen, kann man fast sagen, das dann erreicht worden ist. Ich will aber auch noch mal davor sagen, diese Musikeinlage kommt immer wieder, das kam aus dem Bundesinnenministerium und ich finde, es ist kein Zufall, dass die zuständige Abteilung Ausländerrecht von einem gewissen Hans-Georg Maaßen geleitet wurde, jahrelang, bevor er Verfassungsschutzpräsident geworden ist. Und meine These ist, da sitzen genau die gleichen Leute und die haben eben diese Auffassung und die versuchen der Politik dann immer solche Eier ins Nest zu legen. Der Stand ist jetzt der, dass aufgrund der großen Aufregung das Gesetz jetzt erstmal verschoben wurde und im Januar auf Wiedervorlage kommt. So viel zu dem Rahmen. Ich muss euch jetzt leider ein bisschen nerven über die Struktur von Straftatbeständen im Strafgesetzbuch. Sonst kann man das nicht verstehen, aber ich versuche auch einfach zu machen. Es gibt mehrere Ebenen, wie man einen Straftatbestand prüft. Die erste Ebene ist der sogenannte objektive Tatbestand. Das ist also die Frage, hat der Verdächtige alle Merkmale, die in dem Straftatbestand drinstehen, hat er die verwirklicht oder hat er die nicht verwirklicht? Also, wer eine Sache klaut, der wird so. Hat der eine Sache geklaut? Das ist der objektive Tatbestand. Die Ebene 2 ist der sogenannte subjektive Tatbestand. Wusste und wollte er, dass er genau diese Merkmale des objektiven Tatbestandes erfüllt? Das muss vorliegen, sonst ist der Straftatbestand nicht erfüllt. Dann kommt die dritte Ebene, das ist die Rechtfertigungsebene. Da wird gefragt, hat der Verdächtige einen Rechtfertigungsgrund für sein Handeln? Da kommt etwa Notwehr oder Nothilfe in Betracht. Nothilfe ist dann auch für unsere Frage von wesentlicher Bedeutung. Und die vierte Ebene ist dann, da wird gefragt, ist er denn schuld? Also Schuld im strafrechtlichen Sinne. Also ist die Tat auch dem Täter persönlich vorwerfbar? Sie ist ihm nicht vorwerfbar, wenn er beispielsweise schuldunfähig ist. Ganz entscheidend ist jetzt nun, auf welcher Ebene der Straftatbestand für zivile Seenotretter gilt oder auf welcher Ebene er scheitert. Auf der ersten Ebene schon gleich beim objektiven Tatbestand oder vielleicht erst auf der dritten Ebene der Rechtfertigung. Ist zum Beispiel die Seenotrettung nur auf der Ebene 3 gerechtfertigt, dann heißt das zugleich, dass der objektive und subjektive Tatbestand erfüllt ist. Ne, das muss ich also klar machen. Das heißt, es wird gesagt, ja, du bist ein Schleuser, du erfüllst die Tatbestandsmerkmale, die im Gesetz stehen und eigentlich müsstest du bestraft werden. Aber auf der Rechtfertigungsebene gibt es ausnahmsweise, aus diesen und jenen Gründen tun wir dich doch nicht bestrafen. Das hat jetzt eine ganz, ganz wichtige Auswirkung, weil wenn ein Tatbestand objektiv erfüllt ist oder der Verdacht besteht, dass er objektiv erfüllt ist, dann können auch Ermittlungsmaßnahmen daran geknüpft werden. Dann kann die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleiten, dann kann die Staatsanwaltschaft Zeugen vernehmen, dann kann die Staatsanwaltschaft Ermittlungsmittel einsetzen. Und ganz stillheimlich und leise ist in dieser Formulierungshilfe auch dieser Paragraph aufgenommen worden in den Paragraph 100a der Strafprozessordnung. Das ist der sogenannte Ermittlungsparagraph oder Überwachungsparagraph. Damit kann dann auch letztendlich auch abgehört werden oder sonstige verdeckte Ermittlungsmethoden auch angewendet werden. Und das ist, sage ich mal, eigentlich der Hammer, den man verstehen muss. Auch wenn eine Tat, eine angebliche Schleusungstat, dann irgendwie gerechtfertigt sein könnte, könnte sie trotzdem den Tatbestand erfüllen und es könnte trotz der Ermittlungsmaßnahmen bis zum Abhören stattfinden. Also es ist ein dicker Hund. Das ist deswegen wichtig, weil nachdem dann die Öffentlichkeit dann aufgeschreckt ist und gefragt hat, wie kann das denn sein, hat das Bundesinnenministerium, die Frau Faeser, dann beruhigt und hat gesagt, ja, alles nicht so schlimm, wir wollen natürlich die Seenotretter, wollen wir natürlich überhaupt nicht erfassen, die sind gar nicht damit gemeint, denn nach unserer Auffassung ist es ja auf jeden Fall, weil es eine humanitäre Intention ist, ja gerechtfertigt. So. Das ist aber genau die Debatte eigentlich dran vorbei, ja, weil der Tatbestand bleibt ja als solcher erfüllt. Also, da steht ganz oben drauf der Paragraph 96 Aufenthaltsgesetz, Einschleusen von Ausländern. Wir müssen jetzt leider mal ein bisschen das Gesetz lesen. Also, da geht's los in Paragraph 1 mit Freiheitsstrafe, bla 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 bla. Wird bestraft, wer einen anderen einstiftet, anstiftet und ihm dazu Hilfe leistet. Ne? Also nicht selber machen, sondern Hilfe leisten dazu. Eine Tat nach 95, das ist die illegale Einreise oder illegale Aufenthalt, zu begehen und Nummer 1a, ganz wichtig, dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt. Oder, das heißt, jede Alternative ist für sich Straftaterfüllung, wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt. So. Die bisherige Auslegung war die, der A gilt für zivile Seenotretter nicht, weil die lassen sich keinen Vorteil versprechen oder erhalten einen Vorteil. Sie machen das nämlich aus altruistischen Gründen. Aber natürlich gilt, sie machen das wiederholt und sie machen das auch mehreren, weil wenn das Schiff voll ist, dann sind es auf jeden Fall mehrere Ausländer. So. Das galt bisher nicht an der EU-Außengrenze. Klammer auf, es galt aber natürlich hier an der deutschen Grenze. Also, ich sag's nochmal, wenn irgendjemand auf die Idee kommen sollte, irgendwie einen Flüchtling in Usti ins Auto einzuladen und nach Bad Schandau zu fahren, dann erfüllt er den Schleusungstatbestand. Auch jetzt schon. Ja? So, also Vorsicht. Jetzt lesen wir mal weiter. Unten geht es Absatz 4. So, der Absatz 4 heißt bla 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 bla. Das ist jetzt kompliziert formuliert. Rechtsvorschriften über die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten anzuwenden, wenn sie den Handlungen entsprechen. Nach 95 ist die illegale Einreise. Bla 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 bla. So, das Entscheidende ist jetzt, Wenn ihr lest, dann in Absatz 4, da heißt es Absatz 1, Nummer 1, Buchstabe A. Das habe ich jetzt extra gefettet. So, der Buchstabe A ist einen Vorteil. Ja? Nur wenn er sich einen Vorteil versprechen lässt, nur dann ist an der EU-Außengrenze das strafbar. So, jetzt ahnt ihr schon, was die Formulierungshilfe gemacht hat. Sie hat schlicht und ergreifend die Worte Buchstabe A gestrichen. Das war alles. Das bedeutet, dass der Absatz 4 jetzt auf den gesamten Paragraph 6 Absatz 1, also auch auf die kleinen B verweist, wo allein schon das Wiederholte oder das mehrere Ausländer praktisch Hilfe leisten bei der illegalen Einreise, das wird jetzt mit erfasst. Das ist der gesamte Trick. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Formulierungshilfe ist 30 Seiten lang und die ist klein A, klein B, wird da. Also wenn man da wirklich nicht ganz sehr genau liest, dann überliest man das. Und meine These ist, genau das war natürlich die Absicht. Genau das war die Absicht. Ja? Die Koalitionsfraktionen haben lange über ein Gesetz verhandelt, haben sich kräftig gestritten, dann haben sie einen Kompromiss gemacht, dann haben sie es im Bundestag eingebracht und dann ist immer noch ganz viel übrig, ja, wird immer noch nachdiskutiert. Und dann kommt die Formulierungshilfe und die streicht genau diesen Punkt. Also da sieht man, die Abteilung von Herrn Maaßen hat versucht, dort der Ampel ein Ei zu legen. So, das heißt, wenn diese Formulierungshilfe tatsächlich so gesetzt wird, dann wird es auch strafbar, auch für zivile Seenotretter, aber nicht nur für zivile Seenotretter, sondern für alle, die an den EU-Außengrenzen Ausländern helfen. Der Begriff Hilfe leisten ist sehr, sehr weit. Hilfe leisten ist alles, was irgendwie fördert, dass er einreist. Hilfe leisten kann auch eine sogenannte psychische Beihilfe sein. Ich überspitze mal. Ihr trefft in der Kneipe in Usti irgendeinen Afghanen und sagt, der sagt, ach, wie ist es denn in Deutschland? Und ihr sagt, oh, in Deutschland ist es gut. Jedenfalls besser als in Tschechien. Möglicherweise psychische Beihilfe. Möglicherweise seid ihr dann schon dran. Ich sag's ja nur. Das ist ein ganz, ganz weiter Paragraph, der im Grunde eigentlich die Kriminalisierung nur eröffnet. Gut, also, ihr habt jetzt gemerkt, also wie schwierig, nur mit dem Buchstabe A hat eine riesige Wirkung, ja? Hat eine riesige Wirkung. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn aus? Kann man das denn auf der objektiven Tatbestandsebene ausschließen? Natürlich, indem man diese Formulierung einfach nicht so einführt. Was ich aber eigentlich noch viel interessanter finde, das ist auch wieder kompliziert, wir leben ja im sogenannten Schengen-Raum. Das ist ein völkerrechtliches Übereinkommen der EU-Mitgliedstaaten, der meisten EU-Mitgliedstaaten, die das Grenzregime, das Gemeinsame regelt. Und dort gibt es in Paragraph 27, da steht drin, dass den Mitgliedstaaten es offen ist, aus der Strafbarkeit Grenzübertritte zu humanitären Zwecken auszunehmen. Das ist nicht in deutsches Recht umgesetzt. Das wäre ein leichtes, wenn man praktisch so eine Formulierung in das deutsche Recht mit aufnehmen würde. Es gibt auch eine Parallele, das ist der Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskommission. Der Regelfall ist der, dass die Leute ohne Visum einreisen. Das ist erstmal eine illegale Einreise, also die Geflüchteten. Aber wenn sie danach dann einen Schutzantrag, falsch, so nennt man das ja immer noch Asylantrag, stellt, dann wird diese illegale Einreise nachträglich straflos. Für den Geflüchteten, aber nicht für den Helfer. Also, ne, so. Und genau sowas könnte man ja eigentlich auch für Helfer einführen, aus humanitären Gründen, ist aber überhaupt nicht in der Diskussion, ich denke mal bezeichnenderweise. So, ich will jetzt nochmal auf zwei, drei Dinge hinweisen, wo man sieht, wie pervers oder wie absurd diese ganze Geschichte ist. Die Frau Faeser hat gesagt, naja, das ist ja alles nicht so schlimm, weil die Leute sind ja auf jeden Fall nach § 34 Nothilfe gerechtfertigt. Das habe ich euch auch hier aufgeschrieben im Strafgesetzbuch. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, bla bla bla, eine Tat begeht, also hier die Schleusung, um die Gefahr von einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig. Ja klar. Wenn, jetzt kommt's, bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, bla 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 bla, wesentlich überwiegt. So, also wir müssen abwägen. Was müssen wir denn hier abwägen? Wir müssen das Interesse der Bundesrepublik Deutschland oder der EU-Mitgliedstaaten an der Aufrechterhaltung ihres verwaltungsrechtlichen Grenzregimes, also Du darfst nur einreisen, wenn du ein Visum hast, du darfst nur einreisen, wenn du da dich irgendwie ordentlich meldest, bei den Grenzbehörden und so weiter und so weiter und so weiter. Und das muss ich abwägen gegen Leib oder Leben. Da ist eigentlich die Abwägung, Ergebnis klar. Aber dass man allein das schon, sage ich mal, in diese Abwägungsschaukel reinbringt, ja, zeigt eigentlich schon, in welche Richtung man eigentlich denkt, dass diese Abwägung gehen sollte. Vielleicht ist dann doch das Interesse der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Italien viel, viel gewichtiger. Ja? Also so, ich mache es mal ganz kurz. Das ist im Grunde die Absaufen-Rhetorik auf juristisch. Ja? Nichts anderes. Ja? Ganz verklausuliert, ganz verziseliert, ganz versteckt, aber es ist im Grunde die gleiche Denke. Ich will nur mal darauf hinweisen, weil es gibt einen schönen Paragraphen 363c Strafgesetzbuch. Wer bei Unglücksfällen nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und im Sinne noch zuzumuten ist, da wer wird bestraft? Ja? Also wenn die Seenotretter auf dem Mittelmeer fahren und sehen dort ein Boot und helfen nicht, machen sie sich strafbar. Ganz einfach, sie machen sich strafbar. Und dann gibt es diesen schönen Paragraph 221, Aussetzung, wer einen Menschen in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl er ihnen beizustehen verpflichtet ist, gut, da kann man noch sagen, seid ihr verpflichtet? Ja, seid ihr verpflichtet, nach internationalem Seerecht. Da muss jeder Kapitän, der sieht, dass Leute in Not sind, er muss sie retten und an einen sicheren Ort verbringen, das ist auch ganz wichtig, ja, also auch in einen Hafen verbringen können, sonst wird er irgendwie bestraft. Also, ich versuche zum Schluss zu kommen. Es gibt also diese Rechtfertigungsebene. Die Rechtfertigungsebene ist nach Auffassung des BMI ist zwar zivile Seenotrettung gerechtfertigt, aber es lässt den objektiven und subjektiven Tatbestand offen und setzt damit die Leute einer Strafverfolgung erstmal aus. Ja? Weil der Staatsanwalt muss ja prüfen, wie das mit der Abwägung so ist. Der Staatsanwalt kann auch von vornherein sagen, nee, ich habe das schon immer abgewogen und weiß, dass das immer überwiegend ist, andere Leben zu retten. Ja? Aber wir haben schon, wenn ihr an die Verfolgung in Bayern von der letzten Generation denkt, oder wir sind hier ja auch in Sachsen, da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, dann heißt das, dass es im Grunde durchaus möglich ist, dass dann Seenotretter dieser Gefahr einer Strafverfolgung mit den Überwachungsmethoden dann ausgesetzt sind.